Live von der Sommerbibelschule. Eindrücke und Gedanken zum Jakobusbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche habe ich für euch exklusive Eindrücke von der Sommerbibelschule in Volkenroda.
Wann hast du zum letzten Mal jemanden getroffen, den du richtig authentisch fandest? Überleg mal kurz, wann hast du das letzte Mal eine Person getroffen? Wann ist dir jemand begegnet, wo du gedacht hast, da passt das, was sie tut und das, was sie sagt und die Werte, die sie vertritt, das passt richtig gut zusammen. Die Person ist wirklich authentisch. Ja, in vielen Fällen in unserer Zeit sind so Menschen, die super anziehend sind. Ja, irgendwie finden wir so Menschen cool, Menschen, wo wir merken, das passt einfach zusammen. Irgendwie ist das so eine Person, da passen die Worte und die Taten, das passt zusammen. Die ist richtig authentisch. Und dann gibt's aber auch so Momente, wo das fast wie so eine Ausrede ist, dass wir sagen, ja, der ist halt authentisch. Ja, der kann nicht so viel gut, aber er ist halt authentisch. Ja, ich weiß nicht, ob du noch Komplimente machst. Das ist so ein Kompliment, das kannst du immer machen. Hey, aber du bist immerhin authentisch. So, ja, kannst du ja mal ausprobieren. Sei mal gespannt auf die Reaktion, die du bekommst. Aber in unserer Zeit ist Authentizität ein super hoher Wert. Es gibt einen Soziologen, jemanden, der super viel Gedanken über unsere Zeit macht oder sich gemacht hat. Charles Taylor heißt er. Der spricht von dem Ideal der Authentizität. Der sagt, authentisch zu sein ist eigentlich der höchste Wert in unserer Zeit. Das, was vorgibt, was gut und richtig ist, was Moral und was Werte vorgibt, ist Authentizität. Sei du selbst, mach dein Ding, sei authentisch. Das ist gefühlt der höchste Wert überhaupt. Und ich glaube, gleichzeitig kennen wir Momente in unserem Leben, wo wir merken, so immer mit dem authentisch sein, das funktioniert nicht wirklich. Ja, ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigten einen Bericht gelesen über ein Jugendfestival in England. Auf diesem Festival ging es ganz, ganz viel um Umweltschutz, um Klima, Fürsorge. Da ist Greta Thunberg als Rednerin aufgetreten. Und nach diesem Festival sind Journalisten über den Campingplatz gegangen. Also die Teilnehmer haben auf einem Campingplatz geschlafen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie dieser Campingplatz aussah. Man sieht nichts. Jetzt sieht man was. So sah der Campingplatz auf. Und ihr merkt irgendwie diese Werte von, okay, wir wollen die Umwelt sauber halten. Wir wollen das, wo wir sind, irgendwie nachhaltig prägen. Und das, wie es dann gelebt wird, das passt einfach nicht zusammen. Ihr seht, dieser Platz ist voller Plastik, voller Müll. Und irgendwie werden die Werte und die Worte, die da gesprochen werden und die Praxis, die gelebt wird, das passt einfach nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, das erleben wir in unserem Leben, im Kleinen wie im Großen, immer wieder. Wir wollen gerne authentisch leben, wir wollen, dass unsere Worte und unsere Taten zusammenpassen, aber wir merken, wir scheitern immer wieder an diesem Anspruch. Wir sind heute Abend, wie könnte es anders sein, im Jakobusbrief unterwegs, in einem Text, der sehr, sehr zentral ist für den ganzen Brief. Und ich will diesem Text oder dieser Predigt heute die Überschrift geben, authentisches Christsein. Authentisches Christsein. Wie können wir als Christen, wenn du von dir sagst, du bist Christ, wie kannst du wirklich authentisch leben? Und wir wollen uns diesen Text unter drei Punkten anschauen. Und ich habe es mal so genannt, authentisches Christsein, Leben. Startet beim Hören, zeigt sich dann im Hören und im Tun und wächst im Bleiben. Und wir werden sehen, dass Jakobus uns zu einem Leben herausfordert, wo es um mehr geht, als einfach nur gute Werte oder gute Worte zu haben oder einfach nur ein bisschen was zu hören, sondern wo es wirklich darum geht, dass unsere Worte auch zu unseren Taten passen. Lass uns in den Text starten und einmal gemeinsam lesen. Jakobus 1, Abvers 19. Du kannst gerne in deiner Bibel oder auch hier vorne oder in deinem Heft mitlesen. Jakobus 1, Abvers 19, da steht Folgendes. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wir starten mit unserem ersten Punkt, authentisch Jesus nachfolgen durch Hören. Jakobus startet diesen Abschnitt mit folgenden Worten. Er sagt, ihr wisst doch, so spricht man jemanden an, wenn man jemanden erinnert an was, was irgendwie schon bekannt ist. Und so spricht Jakobus seine Hörer an. Seine Hörer, die wahrscheinlich zum großen Teil Judenchristen waren, die wahrscheinlich sehr, sehr gut das Alte Testament kannten. Und er spricht sie mit folgenden Worten an. Er sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wahrscheinlich erinnert Jakobus seine Hörer an einen Vers oder an einige Verse aus dem Alten Testament, die sie schon lange kennen. Wir lesen zum Beispiel in Prediger 5, Vers 1, was ganz, ganz ähnlich ist. Seid nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Andere Formulierung, aber die Aufforderung dahinter ist eine ganz ähnliche. Rede nicht zu schnell, sondern hör erstmal zu. Wenn Jakobus hier davon spricht, schnell zu hören, dann kann damit sicherlich ganz einfaches Zuhören gemeint sein. Ich glaube, das ist eine grundsätzlich super menschliche Qualität, ein guter Zuhörer zu sein. Ja? Wenn du das noch nicht bist, will ich dir Mut machen, lern das. Denn ich glaube, das ist was super Wichtiges. Aber ich glaube, in diesem Vers, wenn du mal in den Vers davor guckst, da geht es noch viel mehr um das Hören auf Gottes Wort. Immer wieder im Alten wie auch im Neuen Testament ist das Hören wie so eine Katechese. Das ist ein kompliziertes Wort. Katechese heißt sowas wie Dinge, wie du im Glauben lernen kannst. Du wirst in deinem Glauben lernen, du wirst wachsen, wenn du gut zuhörst. Ganz simpel, aber oft ganz schön herausfordernd. Wenn Jakobus vom schnell zum Hören spricht, dann meint er nicht kurz, schnell, mal eben hören, sondern er meint Hören mit ganz, ganz viel Eifer und ganz viel Aufmerksamkeit. Ehrliche Frage an dich. Ist das die Art und Weise, wie du an Gottes Wort herangehst? Aufmerksam, mit ganz viel Eifer, das, was du liest, gut verstehen zu wollen? Wir werden später noch sehen, warum das wichtig ist. Weiter geht's in der Aufforderung, in der Reihe von Aufforderungen von Jakobus. Er sagt, wir sollen langsam zum Reden sein und langsam zum Zorn. Langsam zu reden, zu kontrollieren, was ich so von mir gebe. Das ist eins der Lieblingsthemen von Jakobus. Wir werden da wahrscheinlich noch eine ganze Predigt drüber hören. Auch da werden wir noch dazu kommen, Kapitel 3. Langsam zum Zorn, die NGÜ übersetzt hier, wir sollen uns Zeit lassen, ehe wir reden. Und erst recht, ehe wir zornig werden. Zorn steht anscheinend nochmal eine Stufe höher als dieses vorschnelle Reden. Und Jakobus erklärt dann auch direkt, warum das so ist. Vers 20, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir finden hier eine ganz grundsätzliche Beurteilung von Zorn. Übrigens nicht nur Zorn von Männern, sondern ich glaube, hier sind auch die Frauen gemeint. Auch Frauen können manchmal zornig sein, glaube ich. Aber Jakobus spricht hier ganz bewusst den Zorn von einem Mann oder einem Menschen an. Auch Gott kennt Zorn. Auch Gott kann zornig sein. Aber ganz bewusst spricht Jakobus hier von dem Zorn eines Menschen, von menschlichem Zorn. Über die Momente in deinem und in meinem Leben, wenn uns etwas so gar nicht richtig passt. Und wir das andere spüren lassen, wenn wir zeigen, dass es so nicht geht und so auch nicht sein kann und so nicht laufen kann. Und du kannst jetzt ganz ehrlich einwenden, okay, aber es gibt doch auch irgendwo einen heiligen Zorn oder auch einen gerechten Zorn. Habe ich nicht manchmal vielleicht sogar ein Recht darauf, zornig zu sein? Ich will diese Frage nicht in alle Tiefen beantworten. Als aufmerksamer Bibelleser wirst du sehr, sehr lange danach suchen müssen, dass der Zorn von einem Menschen positiv bewertet wird. Ja, wir klammern Jesus ein Stück aus. Der Zorn von einem Menschen wird in der Bibel sehr, sehr selten positiv bewertet. Ich habe auf meiner Suche genau eine Stelle gefunden. Ihr könnt mich gerne davon überzeugen, dass es noch mehr gibt. Apostelgeschichte 17, Vers 16, da ist der Zorn von Paulus quasi wie von Gott selbst angestoßen. Du wirst demgegenüber aber ganz, ganz viele Stellen finden, in denen der menschliche Zorn negativ bewertet wird. In denen Zorn grundsätzlich negativ bewertet wird. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, 27, jeder, der seinem Bruder zürnt, also der zornig ist auf seinem Bruder, der ist dem Gericht verfallen. Und genau in diese Kerbe schlägt auch Jakobus, wenn er sagt, unser Zorn wirkt nicht das, was vor Gott gerecht ist, was in Gottes Augen gut ist. Vielleicht gibt es sowas wie einen gerechten Zorn. Aber wenn du und ich, wenn wir meinen, unser Zorn ist gerecht, ist gerechtfertigt, dann nimm dir nochmal einen Moment Zeit. Denk nochmal drüber nach, atme einmal tief durch und vielleicht fangen wir dann an, zornig über die Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben zu sein. Über Dinge in deinem und meinem Leben, die ganz, ganz weit weg sind von Gottes Gerechtigkeit, die gar nicht so heilig sind, wie wir es vielleicht meinen. Und vielleicht fangen wir beim Zornigsein einfach bei uns selbst an. Wenn Jakobus Zorn hier in einen direkten Zusammenhang mit Gottes Gerechtigkeit stellt, dann zeigt uns das auch, dass Gott Zorn als Sünde sehr, sehr ernst nimmt. Ungerechten Zorn als Sünde sehr ernst nimmt. Und so kommt er zu einer Art Fazit von diesem Abschnitt, von diesen ersten drei Versen, wenn er Folgendes schreibt. Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Plötzlich spricht Jakobus nicht mehr nur vom Zorn, sondern er zoomt quasi eine Ebene raus. Er spricht jetzt auch von Bosheit und Unsauberkeit oder anders gesagt von Schlechtigkeit. Und er sagt, das muss raus aus eurem Leben. Das muss raus aus eurem Leben. Das darf keinen Platz mehr haben. Das wird nicht irgendwie ausgeschmückt, sondern Jakobus ist da sehr klar, sehr direkt. Das darf keinen Platz in eurem Leben haben. Zorn ist wahrscheinlich so eine Art Repräsentant von dieser ganzen Bosheit, die da kommt. Aber da gehört noch viel mehr mit dazu. Irgendwie passt es nicht so ganz in unsere Wohlfühlwelt. Ja, wenn uns schon jemand auf was Schwieriges in unserem Leben aufmerksam macht, dann bitte ganz, ganz liebevoll. Aber Jakobus meint hier dich und mich und er spricht uns ganz direkt an. Es gibt Bosheit, es gibt Schlechtigkeit, es gibt Unsauberkeit in deinem und meinem Leben und die muss raus. Punkt. Mein Zorn auf die Menschen um mich herum, Menschen, die es einfach nicht auf die Kette bekommen, mein schlechtes Reden über den Bekannten oder den Kollegen, der offensichtlich irgendwie was falsch macht, vielleicht meine Lieblosigkeit für die Menschen um mich herum, Menschen, die ohne Jesus verloren gehen, wahrscheinlich können wir diese Liste noch ganz lange weiterführen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Dinge. Es gibt Bosheit, es gibt Schlechtigkeit, es gibt Unsauberkeit in unserem Leben und die muss raus. Jakobus sagt, diese Dinge sollen wir ablegen. Und dann ist aber die Frage, aber wie? Wie geht es eigentlich? Jakobus sagt weiter, indem wir das eingepflanzte Wort aufnehmen, das Wort, von dem Jakobus selbst sagt, das uns rettet oder uns zu retten vermag, in einem Wort, das Evangelium. Und hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt, wenn wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es eigentlich, authentische Christen zu sein oder ein authentisches Christsein zu leben? Es braucht unsere Aktivität. Es braucht unsere Aktivität, um Zorn, um Bosheit, um Schlechtigkeit abzulegen. Jeder, der dir sagt, das ist nicht deine Aufgabe, der lügt dich an, der betrügt dich. Aber noch viel mehr als das brauchst du das Aufnehmen des Evangeliums. Je mehr ich mir das Evangelium vor Augen führe, desto mehr wird es die Bosheit in meinem Leben verdrängen. Und hier sind wir wieder beim Hören, mit dem Jakobus gestartet hat. Wenn ich wirklich mit Eifer und mit Aufmerksamkeit auf das Evangelium höre, dann wird Bosheit in meinem Leben abnehmen. Jakobus spricht davon, dass diese Botschaft, das Evangelium, das ist eingepflanzt. Und gleichzeitig müssen wir es immer wieder aufnehmen. Es gehört beides zusammen. Gott spricht zu uns, er pflanzt uns das Evangelium ein, wie so ein Samenkorn. Aber dann ist es an uns, es immer wieder aufzunehmen und wachsen zu lassen. Das hört sich alles sehr theologisch an. Ich will das für dich konkret machen an einem Beispiel, was Jakobus selbst benutzt. Wenn du merkst, dass dein Leben von Zorn, vielleicht manchmal von blanker Wut bestimmt ist, dann schau dir Jesus an im Evangelium. Dann schau genau hin, hör genau zu. Schau dir an, wie Gottes Zorn auf dich und mich am Kreuz von Jesus sein Ende gefunden hat. Und dann ist die Frage, haben du und ich, haben wir dann noch einen Grund, aufeinander zornig zu sein? So verändert das Evangelium unser Leben. Wir nehmen das eingepflanzte Wort auf und damit legen wir Bosheit, Schlechtigkeit Stück für Stück ab. Der Theologe Dane Ortlund bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er Folgendes sagt oder schreibt in einem seiner Bücher. Er schreibt, wir bekommen nicht dann neuen Antrieb für unser geistliches Leben, wenn wir uns an die Arbeit machen, sondern wenn wir unsere Hände öffnen. Das Leben als Christ ist in der Tat Mühe und Arbeit. Jeder, der etwas anderes erzählen will, ist ein Irrlehrer. Aber wir können das, was Gott geben möchte, nicht empfangen, solange unsere Fäuste geballt und unsere Augen geschlossen sind, weil wir uns so sehr auf unser moralisch gutes Handeln konzentrieren. Wir müssen unsere Fäuste und unsere Augen öffnen und zum Himmel erheben, um seine Liebe zu empfangen. Hier ist ein erster Punkt, den kannst du dir gerne aufschreiben. Authentisches Christsein wächst aus einem aufmerksamen Hören auf das Evangelium. Authentisches Christsein wächst auf einem aufmerksamen, aus einem eifrigen Hören auf das Evangelium. Und dann geht dieser Text weiter und Jakobus fordert uns zu mehr auf, als einfach nur zu hören. Denn er sagt, wenn wir wirklich aufmerksam hören, dann hat es auch Folgen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Authentisches Christsein zeigt sich im Hören und dann auch im Tun. Wir haben gesehen, Jakobus legt einen ganz, ganz großen Wert auf das Hören. Darauf gut, aufmerksam, eifrig zuzuhören. Und jetzt geht er aber einen Schritt weiter und sagt, aber das Hören allein, das reicht noch nicht. Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ich will dir einen Tipp geben, lern diesen Vers bitte auswendig. Und wenn du dir einen Vers aus dem Jakobusbrief von der Sobs mit nach Hause nimmst, dann bitte diesen. Das ist quasi die Einsatzzusammenfassung des ganzen Buches. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Dieser Vers ist wichtig für dein und mein Leben, deshalb lern ihn bitte auswendig. Aus dem gehörten Wort, aus dem Evangelium muss eine Tat folgen. Warum? Weil wir uns sonst selbst betrügen würden. Und genau hier sind wir bei dem Punkt, wo es darum geht, authentisch oder anders gesagt integer zu leben. Eine Person, die ganz, ganz viel hört, die ganz viel weiß, aber die dann doch ganz anders lebt, die betrügt sich eigentlich selbst. Die macht sich selbst was vor. Es geht darum, gut zu hören, gut zuzuhören, aber dann auch danach zu handeln. Aus dem Hören muss eine Tat folgen. Und wir lesen das als Hörer, die wahrscheinlich viel von der Reformation und vielem danach geprägt sind und kommen da irgendwie so ein bisschen in Schocken. Das passt nicht so ganz zusammen. Wir haben Einwände irgendwie, aber sind wir nicht doch irgendwie aus Glauben gerettet und jetzt geht's auf einmal um Werke? Das stößt uns irgendwie so ein bisschen auf. Was will dieser Jakobus denn jetzt mit seinen Werken? Auf einmal geht's dann doch um Werke. Martin Luther hatte ein solches Problem mit dem Jakobusbrief, dass er ihn am liebsten aus der Bibel rausgeworfen hätte. Er hatte aber irgendwie so viel Respekt vor der Bibel, vor der Autorität der Bibel, dass er es dann doch drin gelassen hat, hat den Jakobusbrief dann erstmal ans Ende vom Neuen Testament gestellt. Die Frage ist aber, gibt es hier überhaupt so einen Widerspruch? Ist Jakobus tatsächlich so anders als vielleicht Paulus oder Jesus oder als die anderen Autoren im Neuen Testament? Ganz ehrlich, ich glaube eigentlich gar nicht. Sondern Jakobus macht eigentlich genau da weiter, wo Jesus aufgehört hat. Auch bei Jesus finden wir immer wieder diesen Zusammenhang zwischen Hören und Handeln. Schau mal an das Ende der Bergpredigt. Ich habe dir den Vers hier mitgebracht. Matthäus 7, Vers 26. Da sagt Jesus, jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wenn du mal in den Text reinschaust, dann siehst du danach nicht, dass Jesus sowas sagt wie, aber keine Sorge, wir wollen nicht in Werksgerechtigkeit fallen, ich werde das alles für dich übernehmen. Für Jesus, wie auch für Jakobus, wie auch für die anderen Autoren im Neuen Testament, gehört zu einem echten Glaube ein gutes Hinhören. Aber aus diesem genauen Hinhören wächst ein aktives Handeln. Genauso beschreibt es Jakobus. Bosheit ablegen, das eingepflanzte Wort aufnehmen, das Evangelium aufnehmen. Ich breche das mal runter auf einen Satz und auch den Satz kannst du dir gerne mitnehmen. Das Evangelium, das eingepflanzte Wort, ist immer voraussetzungslos. Aber es bleibt niemals folgenlos. Ich sag das nochmal, denn das ist wichtig für dich. Das Evangelium ist immer voraussetzungslos. Du musst und du kannst vor allem nichts erfüllen, um bei Gott angenommen zu werden. Du kannst nicht irgendwie mehr tun, ein paar mehr oder ein paar bessere Werke tun, bestimmte Anforderungen erfüllen, bestimmte Werke tun, um von Gott angenommen oder mehr geliebt zu sein. Du bist geliebt, ohne Voraussetzung. Gott nimmt dich an, einfach so, einfach aus Liebe. Aber diese Liebe, die bleibt in deinem Leben nicht folgenlos. Das Evangelium wird Folgen in deinem Leben haben. Gottes Liebe und seine Gnade werden dich verändern. Echter Glaube und damit auch authentisches Christsein wächst aus einem genauen Hinhören und aus aktivem Handeln. Jesus selbst vergleicht diesen Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Sämann. Er sagt, wenn das Wort, Gottes Wort, wirklich auf einen guten Boden fällt, dann wird es auch Frucht bringen. Dann geht es auf, dann bringt es reiche Frucht im Leben von einem Gläubigen. Jakobus benutzt ein bisschen anderes Beispiel. Er benutzt ein Beispiel aus dem Alltag der Menschen von damals. Er benutzt das Beispiel von einem Spiegel. Der Spiegel damals sah nicht so aus, aber ihr wisst, was ich meine. In Vers 23 beschreibt Jakobus eine Person, die sich selbst anschaut im Spiegel. Aber diese Person, die schaut nur kurz rein, sie sieht sich kurz an und dann geht sie weg und sie vergisst direkt wieder, wie sie ausgesehen hat. Denk mal darüber nach, denn das ist was ganz schön Herausforderndes für dein und mein Leben. Wir können mit ganz großer Eile in Gottes Wort schauen. Wir können uns das Evangelium irgendwie kurz anschauen. Wir können in den Spiegel schauen, im Bild gesprochen. Wir können in Gottes Wort schauen. Wir können viel über Gottes Wort, über das Evangelium, über Gottes gute Botschaft wissen. Wir können genau sagen können, was bedeutet. Aber genauso schnell, wie wir manchmal reinschauen, genauso schnell können wir Dinge auch wieder vergessen. Die Dinge vergessen, die wir gesehen haben. Kann es sein, dass dein und mein, dass unser Blick in Gottes Wort auch oft geprägt ist von einer Eile oder von so einer Kurzfristigkeit? Dass wir mal kurz reinschauen, was steht da? Vielleicht mal kurz den Vers des Tages lesen. Aber wenn wir ehrlich sind, hat es gar nicht so viele Auswirkungen auf den Rest vom Tag. Kann es sein, dass es in deinem und in meinem Leben so eine Art geistliche Vergessenheit gibt? Dass wir in den Spiegel schauen, in Gottes Wort, und vergessen, was wir gesehen haben. Dass wir eine Lücke haben zwischen dem, was wir sehen, was wir hören und der aktiven Umsetzung des Wortes. Ich will dich ganz ehrlich fragen, du musst die Frage hier niemandem beantworten, aber wo setzt du gerade Gottes Wort aktiv in deinem Leben um? Wo segnest du Menschen, die dich verfluchen? Wo zeigt sich deine Freude über die Hoffnung, die du hast? Wo stehst du beharrlich im Gebet? Wo kämpfst du um Menschen, die verloren gehen? Wo bist du ein Täter des Wortes? Ich habe vor einiger Zeit ein Zitat gelesen, was mich sehr, sehr herausgefordert hat. Der christliche Philosoph Dallas Willard schreibt Folgendes. Er schreibt, wir glauben etwas nicht einfach, indem wir sagen, dass wir es glauben. Oder wenn wir glauben, dass wir es glauben. Wir glauben etwas, wenn wir so handeln, als ob es wahr wäre. Es sind ganz schön viele Kommas in dem Satz. Ich lese es nochmal. Denk mal drüber nach. Wir glauben etwas nicht einfach, indem wir sagen, dass wir es glauben. Oder wenn wir glauben, dass wir es glauben. Wir glauben etwas, wenn wir so handeln, als ob es wahr wäre. Die entscheidende Frage für deine Authentizität, deine Integrität als Christ ist, lebst du im festen Glauben daran, dass Gottes Wort wirklich wahr ist? Und ich habe ein Wort gefunden. Ich glaube, das ist ein super Indikator, ein ganz alltägliches Wort, was uns zeigt, ob es eine Lücke zwischen Hören und Tun gibt. Es ist nicht der einzige Indikator, aber es ist einer. Das ist das Wort eigentlich. Eigentlich sollte ich doch anders leben. Eigentlich gibt mir Gottes Wort doch ganz andere Maßstäbe. Eigentlich müsste ich mal was verändern. Eigentlich kann ich doch auch mal das oder jenes tun. Eigentlich macht man das eigentlich viel zu wenig. Ich will dich mal herausfordern, vielleicht heute Abend oder morgen schon im Verlauf vom Tag, einfach mal darauf zu achten, wie oft du dieses Wort vielleicht benutzt. Und dann überleg mal, was hält dich eigentlich davon ab, das eigentlich wegzulassen? Das eigentlich einfach wegzulassen. Was hält dich davon ab, nicht beim Hören und beim Wissen stehen zu bleiben, sondern wirklich ein Täter des Wortes zu sein? Authentisches, ehrliches Christsein beginnt mit dem Hören und darauf folgt das Tun. Jakobus gibt uns hier ein ganz, ganz kritisches Beispiel. Er hinterfragt uns selbst mit diesem Beispiel vom Spiegel, in dem wir uns echt schnell wiederfinden können. Aber dann zeigt er uns auch, wie dieser Weg eigentlich aussehen kann. Und damit kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt. Authentisches Christsein im Hören, Tun und Bleiben. Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jakobus erklärt uns, wie wir eben nicht ein vergesslicher Hörer werden, wie die Person, die er uns eben vorgestellt hat, sondern wie wir wirklich ein Täter des Wortes werden. Und er bleibt dabei in diesem Bild von einem Spiegel. Er sagt, hineinschauen, aber er beschreibt noch ein bisschen genauer, in was wir eigentlich hineinschauen. Er sagt, in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was meint er damit? Was ist dieses Gesetz der Freiheit, dieses vollkommene Gesetz der Freiheit? Im ersten Moment passt es für uns nicht so ganz zusammen, weil wir bei Gesetz sehr, sehr schnell an Unfreiheit oder an Grenzen oder an Gesetze denken. Aber was meint Jakobus, wenn er von diesem vollkommenen Gesetz der Freiheit spricht? Man kann viel über diesen Ausdruck sagen, Theologen diskutieren darüber. Wenn Jesus im Neuen Testament vom Gesetz spricht, dann meint er nicht einfach nur die Gesetze, die du in den Mosebüchern findest, sondern er zitiert beispielsweise auch die Psalme, wenn er über das Gesetz redet. Das heißt, wir müssen unser Verständnis von dem, was Gesetz ist oder was Jakobus hier von Gesetz meint, vielleicht ein Stück erweitern. Und wir müssen es mehr beziehen auf Gottes Reden. Auf Gottes Reden zu uns, auf Gottes Reden zu dir, vor allem auf Gottes Reden im Evangelium, in der Botschaft, die uns frei macht. Jesus selbst sagt über sein Wort, dass sein Wort uns frei machen wird. Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist das Gesetz eines neuen Bundes zwischen Gott und uns Menschen. Es ist Gottes Wort, das dich frei macht. Es ist das Evangelium, die gute Nachricht davon, dass du und ich, dass wir viel sündiger sind, als wir es befürchtet haben, aber in Christus viel geliebter, als wir es jemals gewagt hätten zu hoffen. Es ist die Botschaft, dass du anders leben kannst. Dass du nicht mehr umhergeworfen bist von irgendwelchen trügerischen Gedanken, von den Begierden deines Herzens, von Emotionen, die uns so schnell täuschen, sondern dass du frei bist. Wirklich frei. Du bist frei, anders zu leben. Du bist frei, ein Täter des Wortes zu sein. Du bist frei, aktiv zu sein. Nicht, weil du musst, sondern weil Gottes Liebe dich in Bewegung setzt. Paulus ist vielleicht nicht so weit weg von Jakobus, wie Luther das manchmal meinte. Er schreibt in Römer 8, Vers 2, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Geistes hat dich befreit. Galater 5, Vers 13, ganz, ganz ähnlich. Geschwister, ihr seid zu Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das ist der Spiegel, in den wir schauen sollen. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Du bist frei durch das, was Jesus getan hat. Du bist frei, dein Leben im Licht des Evangeliums anzuschauen. Und was Jakobus hier sagt, ist entscheidend, ob du ein Hörer des Wortes bleibst oder wirklich ein Täter wirst, ist der Spiegel, in den du schaust. Schau auf dein Leben im Licht des Evangeliums. Das Wort, das Jakobus hier für Schauen benutzt, ist genau das gleiche Wort wie das, was Johannes benutzt, wenn Petrus das erste Mal in das leere Grab von Jesus schaut. Ich war nicht dabei, aber ich glaube, Petrus hat nicht mal ganz, ganz kurz geguckt und ist dann wieder weggelaufen. Wahrscheinlich hat er tief reingeschaut. Dieses Verb ist ein sogenanntes Intensivverb. Es ist ein richtiges Reinschauen. Reinschauen in dieses vollkommene Gesetz der Freiheit. Schau hinein in diesen Spiegel des Evangeliums. Und dann bleib dabei. Hörst dir nicht nur einmal kurz an, sondern schaust dir genau an. Und bleib dabei. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt was über Spiegel gelernt. Ich habe gelernt, dass Frauen, ich weiß nicht, ob Männer das auch benutzen, aber dass Frauen manchmal Spiegel benutzen, die so einen ganz, ganz starken Zoom haben. Spiegel, in die du reinschaust, wo du jede Hautunreinheit, jeden Pickel, jede Wimper, die ein bisschen schief sitzt, genau sehen kannst. Und dieser Spiegel soll dir dann helfen, genau diese Dinge verändern zu können. Und ich habe mich gefragt, was für ein viel besserer Spiegel ist eigentlich das Evangelium für unser Leben? Das Evangelium sagt mir, ich bin viel sündiger, als ich es jemals befürchtet habe. Aber in Christus bin ich viel geliebter, als ich es jemals gewagt hätte zu hoffen. Schau in diesen Spiegel, schau auf dein Leben in diesem Spiegel. Wenn du dein Leben im Spiegel des Evangeliums anschaust, dann werden daraus Taten folgen. Nicht, weil du musst, sondern weil du dankbar bist für das, was Jesus für dich getan hat. Dann wirst du aufhören, dich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil du weißt, dein Wert liegt in der Liebe deines himmlischen Vaters zu dir. Dann wird dir Kritik oder negatives Feedback, es wird dir nicht egal sein, aber es wird dich nicht aus der Bahn werfen. Dann wird sich dein Umgang mit deinem nichtgläubigen Nachbarn oder deinem Arbeitskollegen grundlegend verändern, weil er genauso wie du von dieser Liebe und von dieser Gnade erfahren muss, die du in deinem Leben erlebt hast, dann wird dein Leben nicht mehr bestimmt sein von Zorn, weil Gottes Zorn über dich am Kreuz sein Ende gefunden hat. Hier nochmal der Satz, das Evangelium ist voraussetzungslos, aber es bleibt niemals folgenlos. Je mehr du diese Botschaft anschaust, je mehr du in den Spiegel des Evangeliums schaust, je tiefer du diese Wahrheit verstehst, nicht nur mit deinem Kopf, sondern auch mit deinem Herzen, desto mehr wird es Folgen in deinem Leben haben. Du wirst ein Täter des Wortes. Des Wortes, das dich frei macht. Und Jakobus sagt nicht nur, schau dir das an, sondern er sagt, bleib dabei. Bleib im Evangelium. Du musst nicht mehr wissen, du brauchst nicht mehr wissen, du brauchst nicht mehr. Bleib im Evangelium. Dan Ortlund, ich glaube, ich hatte das gleiche Zitat letztes Jahr schon bei meiner Predigt, aber ich finde es einfach so cool. Achim will gleich was zu dem Buch sagen. Schreibt in seinem Buch Tiefer Folgendes. Er schreibt, wir wachsen niemals über das Evangelium hinaus, sondern immer tiefer hinein. Bleib im Evangelium. Wachse tiefer in das Evangelium hinein. Überlege, wie du dem Evangelium mehr Raum in deinem Leben kannst. Halte diese Botschaft vor Augen. Schau in diesen Spiegel deines Lebens. Und dann bitte Gott, dass es Folgen hat in deinem Leben. Ich will dir am Ende dieser Predigt drei Fragen stellen. Drei Fragen, über die du nachdenken kannst oder auch über die du heute Abend in deiner Gruppe oder vielleicht später noch mit einzelnen Leuten ins Gespräch kommen kannst. Erste Frage. Welche Bosheit, welche Schlechtigkeit, welche Unsauberkeit musst du ablegen? Ist es vielleicht der Zorn, der dich immer wieder beherrscht? Sind es vielleicht die verletzenden Worte, die so schnell über deine Lippen kommen? Oder die vielen, die eigentlich dein Leben mit sich bringt? Welche Bosheit, welche Schlechtigkeit, welche Unsauberkeit musst du ablegen? Zweite Frage. Welche Folgen hat das Evangelium in deinem Leben? Wo tust du gerade das, was Gottes Wort von dir möchte? Wo bist du aktiv? Oder anders gefragt, wo ist es gerade an der Zeit, aktiv zu werden? Wo ist es gerade an der Zeit, etwas zu tun, was Gottes Wort von dir möchte? Und die dritte Frage, wie kannst du im Evangelium bleiben? Wie schaust du nicht nur kurz hinein, sondern wie bleibst du wirklich da? Und welche Folgen kann das Evangelium in deinem Leben haben? Mein Wunsch und mein Gebet für dich und mich, für uns hier, ist, dass wir wirklich ehrliche, authentische Christen werden. Authentisches Christsein leben. Authentisch, weil wir aufmerksam auf Gottes Wort hören. Authentisch, weil wir das, was wir hören, umsetzen in unserem Leben. Und vor allem authentisch, weil der Spiegel und der Antrieb für unser Leben die Botschaft der Freiheit ist. Das Evangelium selbst. Amen.
Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.